Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Missbrauch in der katholischen Kirche, Schuld und Sühne. Dieser Skandal erschüttert die Kirche im Innersten, die Institution und das Kirchenvolk. Ein Gipfeltreffen aller Top-Bischöfe und Ordensvertreter, wie im Augenblick in Rom, hat es noch nie gegeben in der katholischen Kirche. Wir diskutieren darüber im Wortwechsel. Einen guten Abend wünscht Ihnen Birgit Kolkmann. Unsere Gäste darf ich vorstellen. Es ist Professor Michael Seewald, Dogmatiker von der Universität Münster, Jörg Heinrich vom Opferverein Eckiger Tisch Bonn, Annegret Lagmann von der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche und meine Kollegin Christiane Florin aus der Redaktion Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Herzlich willkommen an Sie alle. Frau Lagmann, an Sie gleich die erste Frage. Kann Papst Franziskus mit diesem Gipfel das Kirchenschiff wieder auf Kurs bringen, Vertrauen zurückgewinnen?
Ich habe seine 21 Punkte gelesen. Und ich meine, also mit diesen 21 Punkten wird er nicht wirklich was erreichen können. Denn in diesem Rahmen ist ja die katholische Kirche in Deutschland schon nach 2002 bis 2010 angefangen, eigentlich mit Richtlinien. Und was notwendig ist, ist eigentlich eine wirkliche Aufarbeitung und ein Schauen, was hat die ganze Geschichte möglich gemacht. Was muss sich verändern, damit es nicht mehr möglich ist?
Also ein Ende der Absichtserklärung müsste sein.
Ja, und vor allen Dingen reichen da keine einfachen Punkte aus, wie sie hier in Deutschland hatten. Denn hier haben sie ja auch nicht ausgereicht. Mhm. Hier mussten wir auch weiter an dem Thema arbeiten, über jetzt inzwischen schon über 20 Jahren.
Jörg Heinrich, wie wichtig ist der Druck der Opfervertreter, damit sich das Machtsystem katholische Kirche bewegt?
Der Druck der Opfervertreter ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Wenn es die nicht gäbe, dann wäre das Thema wahrscheinlich nicht so in der Öffentlichkeit, wie es ist. Zusätzlich zu dem Druck der Opfervertreter ist hier aber, kann ich nur, das ist meine persönliche Meinung für Deutschland sagen, ist die Rolle des Staates, die sich in Bezug auf die Kirchen, es ist ja nicht nur die katholische Kirche, sondern die evangelische Kirche steht dem nicht viel nach, was Missbrauch im kirchlichen Zusammenhang angeht. Ist hier ein grundsätzlicher, also ein Paradigmenwechsel der Rolle des Staates gegenüber den Kirchen gefordert. Der Staat muss anfangen, Kirchen so zu behandeln wie jede andere rechtliche, also juristische Person auch. Wenn kriminelle Straftaten passieren, muss wie bei jeder anderen juristischen Person auch ermittelt werden mit den gleichen Mitteln. Es müssen also auch Akten sichergestellt werden, ausgewertet werden und so weiter. Dieser zögerliche Umgang, diese Beißhemmung des Staates gegenüber den Kirchen muss ein Ende haben. Mhm. Sonst sehe ich wirklich keine, habe ich keine große Hoffnung, dass sich in den Kirchen, in der katholischen Kirche grundsätzlich etwas ändert.
Mhm. Professor Michael Seewald, das Monster wird ja der Missbrauchsskandal auch genannt. Ist das eine riesige Krise der katholischen Kirche, vergleichbar mit der Reformation?
Mit historischen Vergleichen bin ich vorsichtig, aber zweifelsohne ist das eine massive Krise der Kirche und innerhalb der Kirche ist ja auch ein Deutungskampf darüber entbrannt, woran diese Krise sich letztlich entzündet. Es gibt ja eine Partei, die sagt, es ist letztlich der Abfall von der kirchlichen Lehre, der für die Missbrauchskrise verantwortlich ist. Und die andere Gruppe sagt, dass man auch kirchliche Strukturen überdenken muss, die Missbrauch begünstigt haben und Missbrauch in einer gewissen, in einem theologischen Zuschnitt sogar fördern. Und diese beiden Gruppierungen befinden sich in einem Kampf der Deutungen.
Christiane Florin, wie ernsthaft ist Ihrer Meinung nach, und Sie beobachten ja intensiv die Diskussion um dieses Thema seit Jahren, wie ernsthaft ist der Wille der Kirchenführung, jetzt tatsächlich aufzuarbeiten und nicht mehr zu vertuschen?
Tja, vor 5 Monaten wurde hier in Deutschland diese MHG-Studie präsentiert, also die Studie zur sexualisierten Gewalt im Hoheitsbereich der Deutschen Bischofskonferenz.
Das heißt MHG-Studie, MHG-Studie weil Universitäten Mannheim, Heidelberg
genau,
und Gießen.
Mannheim, Heidelberg, Gießen, genau. Was ist in diesen 5 Monaten passiert? Wer hat da Verantwortung übernommen? Wer hat konkret gesagt, ich habe das und das getan? Also von denen, die jetzt heute in verantwortlichen Positionen sind, die Bischöfe sind und die Generalvikare sind. Es funktioniert ja nach wie vor noch so, dass nur das öffentlich zugegeben wird, was nicht mehr bestritten werden kann. Ich wüsste gerne, wo der Wendepunkt ist, von dem Kardinal Marx damals im September gesprochen hat. Ich sehe da eher so ein sich winden und wenden. Und wenn man sich die Vorgeschichte anschaut, dieses Gipfels jetzt in Rom, dann muss es ja für den Papst der nun, soweit ich weiß, eben der Oberste der katholischen Kirche ist, dann muss es ja für den Papst ein schwerer Kampf gewesen sein, dass er überhaupt diese Konferenz, diesen Gipfel zustande bekommen hat. Er hat das ja sehr vorsichtig ausgedrückt und hat gesagt, nicht alle Bischöfe haben das Problem verstanden. Und ich sehe das auch so etwas da als Fortbildungsveranstaltung, zu der die Bischöfe ja regelrecht genötigt werden mussten. Also ich habe große Zweifel daran, dass da ein Aufklärungswillen wirklich von innen kommt.
Mhm. Aufklärung, die Frage ist, welche Diagnose muss gestellt werden? Geht es in der Tat, wie Sie das eben, Herr Siewert, sagten, schon um die Strukturen, um den Missbrauch von Macht?
Das wäre wichtig, dass dieses Thema in den Vordergrund tritt und diskutiert wird. Ich sehe jetzt bei diesem Gipfeltreffen in Rom allerdings nicht, dass das auf der Tagesordnung steht, sondern man beschäftigt sich vor allem mit technischen Fragen. Die sind auch wichtig, das ist gar keine Frage, aber man darf sich nicht damit begnügen, sondern man muss auch nach strukturellen Ursachen von Missbrauch in der katholischen Kirche fragen.
Es wird ja immer gesagt, das Zölibat solle weg, der sei mit eine Ursache allen Übels. Kann man das tatsächlich so sagen, Herr Heinrich, oder ist das vorgeschoben?
Das kann ich nicht wirklich beurteilen, ob der Zölibat diese Problematik begünstigt. Es gibt ja verschiedene psychologische Erklärungstheorien für Missbrauch an Kindern. Ich habe mich lange mit einer befreundeten Psychologin unterhalten, die sagte, Kernpädophilie, also wirklich die Menschen, die von ihrer psychologischen Veranlagung her sexuell an Kindern interessiert sind, kommen sehr gering vor, gibt es sehr selten. Da steht eher der Missbrauch von Macht im Vordergrund, wo das Ausüben von Macht gegenüber wehrlosen Kindern, wehrlosen Schutzbefohlenen den sexuellen Kick auslöst.
Frau Lackmann, wie erklären Sie sich das, dass doch Priester, die näher an Gott stehen, möglicherweise zumindest auch den Eindruck erwecken, wie da so ein moralischer Abfall stattfinden kann?
Also ich weiß nicht, wie ich mir das erklären soll. Also für mich geht es tatsächlich in der Erklärung um die kirchliche Sexualmoral, an die wir uns sicherlich als junge Menschen auch noch erinnern, jedenfalls in meiner Generation, dass im Grunde alle Heranwachsenden in einem kindlichen Stadium behalten wurden. Und ich habe mich also seit 2002 mit verschiedenen Aussagen beschäftigt, zum Zölibat und zu den Menschen, die Priester werden wollen. Zumindest war im Anfang so eher der Tenor, dass viele Menschen, Männer, junge Männer zum Priesteramt streben, die eben in ihrer sexuellen Entwicklung irgendwo stehen geblieben sind, die in der Pubertät stehen geblieben sind, die nicht weitergekommen sind. Von daher gesehen, da könnte ich mir das schon erklären.
Sie sprechen ja die gesamte Sexualmoral auch an. Ja. Kann es sein, dass unabhängig davon möglicherweise Mitglieder der katholischen Kirche, die Priester werden wollen, noch nicht so gefestigt sind und nicht der Reifungsprozess vorangeschritten ist, dass die Kirche überhaupt stehen geblieben ist im Vergleich zu der Gesellschaft, die sich fortentwickelt?
Ich weiß nicht, ob die Kirche stehen geblieben ist. Ich habe die 60er Jahre sowohl in der Kirche erlebt, wo es das Konzil gegeben hat, wie auch in der sexuellen Revolution im Aufbruch. Und ich denke, dass die Kirche versucht hat, im Zweiten Vatikanischen Konzil einen neuen Weg einzuschlagen, den sie dann nicht durchgängig weiterverfolgt hat. Aber ich denke, was Sexualität angeht, da hat die Kirche sehr schnell ihren Standpunkt dargelegt, zum Beispiel durch die Enzyklika Humanae Vitae. Also da hat man sehr deutlich gesagt, wir kontrollieren euer Sexualleben und wir sagen euch, was gut ist, wir sagen euch, wann ihr was dürft. Und daran müsst ihr euch halten, wenn ihr Katholiken seid. Wir haben damals darüber gelacht, aber es ist tatsächlich so, dass ja auch ganz viele, die wirklich in einem strengen katholischen Elternhaus aufgewachsen sind, diese Sexualmoral, die von der Kirche verkündet worden ist, auch gelebt haben und möglicherweise auch heute noch leben.
Ich würde schon sagen, dass die katholische Kirche sehr unterleibsfixiert ist, vor allem die Oberen. Also das Schriftaufkommen zur Sexualität und wie die richtig gelebt wird, also das Vorschriftenaufkommen, das ist doch sehr hoch. Und ich glaube, es gibt eben nicht die eine Maßnahme, die dazu führt, dass kein Missbrauch mehr vorkommt. Also Zölibat abschaffen alleine, das wird es nicht sein, aber man weiß es zum Beispiel aus der Studie in Australien, aber auch aus der in Deutschland. Der Zölibat ist einer der Risikofaktoren, weil er zum Beispiel dazu führen kann oder damit in Verbindung gebracht werden kann, dass man sich eigentlich mit seiner eigenen Sexualität gar nicht mehr auseinandersetzt, weil man glaubt, okay, ich habe jetzt dieses Versprechen abgegeben und damit ist das Thema erledigt. Es ist aber nicht erledigt. Und zur Pädophilie, finde ich, muss man wirklich ganz klar sagen, das ist nur ein kleiner Teil der Beschuldigten und der Täter. Es ist in vielen Fällen eben nicht Pädophilie, sondern es ist dieser Missbrauch von Macht, also Sexualität und Gewalt als Missbrauch von Macht.
So hab ich das erlebt und dem kann ich nur beipflichten. Es gilt also, eine Kontrollinstanz zu schaffen, die die Entwicklung dieser Machtinseln, dieser in sich geschlossenen Bereiche, wo die katholische Kirche, wir reden ja jetzt von der katholischen Kirche, ihren Freiraum schaffen kann, indem sie nach eigenen Regeln, nach eigenem Gusto schalten und walten kann. Den gilt es eben zu begrenzen und auch einer äußeren Kontrolle zu unterwerfen. Und da bin ich für meinen Teil wieder bei der Rolle des Staates gegenüber der Kirche, der da ganz anders auftreten muss und auch von außen Regeln vorgibt, beziehungsweise wirklich die Kirche in die Kontrolle einbindet, wenn da kriminelle Straftaten passieren.
Darf ich noch mal kurz nachfragen, Herr Heinrich, Sie sagten, so wie ich das erlebt habe, wie hat sich das bei Ihnen entwickelt, die Beziehung zu Ihrem Peiniger, dass Sie als Kind da so in dieser Autorität gefangen waren, dass es dazu kommen konnte?
Das war ein Jesuitenpater. Ich war Schüler des Aloysius-Kollegs in Bonn-Bad Godesberg. Das war der damalige Internatsleiter. Eine sehr starke Persönlichkeit, ein sehr autoritärer Mann, der nach dem Motto Zuckerbrot und Peitsche vorging in seinen Erziehungsmaßnahmen, sehr emotional war, also seine Emotionen schlecht kontrollieren konnte und auch dann an den Kindern ausgelassen hat und eine sehr ehrfurchtgebietende Persönlichkeit war, die mir also ein ständiges Gefühl der Angst vermittelt hat. Ich bin dann nackt fotografiert worden, ich bin gefilmt worden und hatte einige sexuell motivierte Misshandlungen auszuhalten, Schlägereien und dergleichen mehr. Und ich hatte nachher in der Rückschau, wo ich dann angefangen habe, über die Dinge nachzudenken, ich hatte das, nachdem ich aus dem Aloysius-Kolleg weg war, Abitur gemacht habe, das circa bis 2010 eigentlich, bis die Sache hochkam, über die Veröffentlichung der Missbrauchsfälle am Canisius-Kolleg habe ich das verdrängt und gar nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann hörte ich auch Radio, wo diese Dinge diskutiert worden sind und da kam das in mir wieder hoch. Und in der Rückschau hatte ich das Gefühl, den Eindruck, dass es bei dem Mann wirklich der Genuss war, Macht über kleine Kinder auszuüben, die er nach seinem Gusto formen konnte, behandeln konnte, misshandeln konnte, missbrauchen konnte.
In welchem Alter waren Sie damals?
Das war Anfang der 70er Jahre, da war ich ungefähr 12, 13.
Ist Ihnen der Gedanke gekommen, irgendwie Hilfe zu erbitten?
Das ist noch ein weiterer Aspekt. Die Kinder, die sich dieser Pater ausgesucht habe, kamen meistens aus schwierigen Elternhäusern, wo die Eltern durch andere Dinge sehr belastet waren und wo diese engen familiären Bande nicht so existiert haben wie vielleicht im anderen Fall. Ich hätte das nicht gemacht, meine Eltern damit reinzuziehen, weil ich meine Eltern, insbesondere meine Mutter, auch nicht mit diesen Dingen belasten wollte.
Ich denke auch, der Aspekt des Schweigens oder des sich nicht Trauens, etwas zu erzählen, spielte ja auch eine ganz große Rolle in der Vertuschung der Taten. Wir haben ja 2002 ein Nottelefon aufgebaut für Opfer sexueller Gewalt in der Kirche. Und dort war immer wieder, ich bin so froh, dass ich endlich mal mit jemandem darüber reden kann und dass sie mir glauben. Also dass dieses Gefühl, wenn ich was sage, also ich bin schuld und wenn ich was sage, wird mir nicht geglaubt. Das hat, weiß ich, Herr Heinrich, ob Sie das bestätigen können, hat ja auch davon abgehalten, damit weiterzugehen, es zu erzählen, jemanden Verbündetes zu suchen.
Ich fand es sehr, sehr erleichternd, dann nach 2010, wo es diese Telefonhotline gab, dann dort anzurufen und dann die Geschichten dort zu erzählen, habe dann auch andere, in Anführungszeichen, Mitstreiter kennengelernt und insgesamt konnte ich mich dann besser damit auseinandersetzen.
Sehr, sehr spät ist ja nun dieser Skandal erst aufgekommen, nachdem schon so viele Menschen missbraucht worden sind. In der Missbrauchsstudie, die letztes Jahr erschienen ist, ist davon die Rede, dass in Deutschland seit 1946 bis 2016 3.677 Fälle waren, also Kinder missbraucht. Mindestens so. Die Frage ist, wie hoch ist die Dunkelziffer, von der ja immer gesprochen wird? Da taucht eine irre Zahl auf, 100.000 mögliche Missbrauchsfälle. Ist das realistisch? in die Runde gefragt?
Also das ist zumindest die Zahl, die ich auch häufiger schon gehört habe. Aber es ist ja auch ein Teil der Perfidie dieser Taten und ihrer Vertuschung, dass ihnen die Belege für diese Zahlen oft fehlen. Sie müssen ja mühsam, sie können ja diese Zahlen nur mühsam versuchen zu rekonstruieren. Das war ja auch eines der Probleme der Wissenschaftler, die diese Studie erstellt haben. Und zum Beispiel auch in der Studie, über die wir jetzt sprechen, waren die Ordensgemeinschaften gar nicht dabei. Also ich halte es für schon realistisch, dass man da eins oder zwei Nullen dranhängen muss, ja.
Zumal die Studie ja auch nur das auswerten konnte, was ihnen die Kirchen freiwillig überlassen haben. Da sind ja wahrscheinlich auf irgendwelchen Dachböden noch ganz viele Akten, Unterlagen, Dokumente oder auch im Vatikan. Ratzinger hat ja angefangen, wurden die Bistümer angewiesen, die Akten dann nach Rom zu überstellen. Ein sehr kluger Schachzug, weil das ja ein souveräner Staat ist, auf den dann staatliche Behörden keinen Zugriff mehr haben. Diese Dinge sind vermutlich gar nicht in die Studie eingeflossen.
Ein Schachzug, für den er öffentlich als Aufklärer belobigt wurde.
Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Ich sehe die Sache entgegengesetzt.
Aber sind wahrscheinlich auch Akten vernichtet worden, jede Menge, und vielleicht gar nicht erst angelegt?
Grundsätzlich scheint mir das in der katholischen Kirche ein Muster zu sein, dass die Kirchenleitung sehr begabt darin ist, Dinge nicht zur Kenntnis zu nehmen, die sie nicht zur Kenntnis nehmen will. Das sind ja auch Dinge, die wir in der Theologie merken, wenn Themen aufkommen, jetzt theologischer Art, die der Kirchenleitung nicht genehm sind, dann gibt es ja bis heute eine sehr starke Tendenz, diese theologischen Diskurse zu reglementieren und sogar zu unterbinden und durch autoritative Maßnahmen dafür zu sorgen, dass bestimmte Themen, mit denen man sich nicht beschäftigen will, auch von der öffentlichen Tagesordnung verschwinden. Insofern wäre dieser Umgang mit dem Thema Missbrauch und auch die mögliche Vernichtung von Akten etwas, das durchaus in ein Verhaltensmuster passt, das wir in der katholischen Kirche in anderen Zusammenhängen auch häufiger beobachten können.
Da geht die Kirche von aus, ein Closed Shop zu sein, die im Grunde auch ihr eigenes Recht leben will.
Die ihr eigenes Recht leben will und die vor allem auch intern die autoritären Durchgriffsmechanismen schafft, die es ihr ermöglichen, zumindest dem Ideal nach derjenigen, die diese Macht ausüben, die es ermöglichen, solche Diskurse zu unterbinden. Und das funktioniert immer schlechter. Der Missbrauchsskandal ist öffentlich geworden. Theologen lassen sich nicht mehr den Mund verbieten, nicht mehr so einfach maßregeln. Und insofern würde ich sagen, ist der Druck schon enorm hoch. Die Frage ist, wie druckresistent sich die Kirchenleitung zeigt und wie man mit dieser öffentlichen Diskussion umgeht und welche Konsequenzen man jetzt daraus ziehen
kann. Kann man sagen, da gibt es einen Staat im Staate im Namen Gottes?
Ich würde das so sehen. Ich verstehe wirklich nicht diese Zurückhaltung staatlicher Seite. Kann noch als zum Hintergrund erzählen, wir haben 2012 rum eine Strafanzeige gestellt, Matthias Katsch vom Eckigen Tisch in Berlin. Ich und ein weiterer Mitstreiter gegen das Aloysius-Kolleg wegen des Besitzes mutmaßlich pornografischer Kinderfotografie. Das Verfahren hat zu nichts geführt. Die Staatsanwaltschaft hat wohl im Aloysius-Kolleg angefragt, ob es da etwas gäbe. Das wurde natürlich bestritten und damit wurden die Ermittlungen eingestellt. Jetzt stellen Sie sich vor, ich bezichtige meinen Nachbarn, kinderpornografisches Material zu Hause haben, dann steht sofort die Staatsanwaltschaft vor der Tür und durchsucht die Wohnung. Diese Zurückhaltung gegenüber der Kirche ist mir unverständlich, das kann ich nicht nachvollziehen. Das wurde auch so schön in diesem Beitrag des Deutschlandfunks, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Das war vor unserer Sendung, muss ich dazu sagen, Herr Heinrich. Da ging es darum, wie ein Missbrauchsopfer versucht, gerichtlich Entschädigung auch durchzusetzen und
damit
kaum Hilfe bekommt.
Damit alleine steht und mit großen juristischen Problemen zu kämpfen hat. Da heißt es dann am Ende des Beitrags so schön, in Deutschland ist bisher noch keine Kirche von der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Ich frage mich immer, warum ist das so?
Ja, ich habe diese Frage auch mehreren Juristen gestellt und es war dann eben der Klassiker, fragen Sie 5 Juristen, kriegen Sie 6 Antworten. Ich habe diese Frage auch dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung gestellt, der ja nach wie vor von einem partnerschaftlichen Verhältnis zwischen Kirche und Staat spricht. Und ich habe auch keine Antwort darauf, wie man in einer solchen Situation von Partnerschaft sprechen kann. Ich finde ja gerade, das kann doch kein kircheninternes Thema sein. Das kann doch nicht sein, dass man es der Gnade oder dem Aufklärungswillen der Kirchen überlässt, ob die da Akten herausrücken, sondern es muss doch ein staatliches Interesse daran geben, dass Kinder geschützt sind und dass Straftaten eben auch verfolgt werden, dass da wirklich ermittelt wird. Und es gäbe ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, eine Art unabhängige Aufklärungskommission oder Wahrheitskommission oder wie auch immer Sie das nennen wollen, zu schaffen. Aber auch dazu fehlt der politische Wille, die politische Mehrheit. Man kann es sich nur, ohne dass man jetzt dafür handfeste Belege beibringen könnte, aber man kann es sich nur damit erklären, dass Politik und Kirchen in Deutschland einfach zu eng verbandelt sind. Dass es vielleicht eine Art Deal gibt, dass man sagt, okay, jetzt soll uns auch noch nicht noch diese Großinstitution wegbrechen.
Ist das wirklich ein Deal? Also Justizministerin Barley hat ja gesagt, so eine Wahrheitskommission könnte sich gut vorstellen. Allein sie hat sie noch nicht initiiert. Sind die Manschetten zu groß, dass man da dran geht und das wirklich mal voranbringt? Zu viel Respekt, zu viel Furcht, Ehrfurcht das, vielleicht auch?
Das ist aus meiner Sicht eine staatliche Tradition in Deutschland. Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ist nie wirklich grundsätzlich definiert worden. Zwar hat sich der Staat offiziell neutral in weltanschaulichen Fragen zu verhalten, garantiert Religionsfreiheit für alle Angehörigen von Religionen in Deutschland, aber die juristischen Verbindungen zwischen Staat und Kirche sind nie wirklich so auseinander dividiert worden, wie es beispielsweise in Frankreich der Fall ist, wo es eine strikte Laizität gibt. Der Staat sich nur als neutrale Klammer sieht, in dessen Rahmen sich die Religionen frei entfalten können. Hier gibt es vielschichtige Verbindungen. In Rundfunkräten sitzen Kirchenvertreter, mit Sicherheit auch beim Deutschlandradio. Ja, die Kirchen nehmen viele Funktionen wahr im Bereich Bildung, Gesundheitswesen.
Bekommen die Steuern eingezogen,
bekommen jährlich ungefähr 500 Millionen Euro überwiesen, immer noch als Kompensationsleistung für die Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts. Das sollte abgeschafft werden durch die Weimarer Reichsverfassung vorgegeben. Das ist bis heute nicht umgesetzt worden und keine der Parteien, ich glaube die Linke hat mal einen Vorstoß gemacht, sind wirklich daran interessiert, das mal zu klären und auseinander zu dividieren. Und vermutlich rührt daher auch diese Zurückhaltung, wenn es darum geht, diese Dinge bei den Kirchen aufzuklären.
Das ist ja auch etwas, was dann ein gesellschaftliches Problem ist. Sind genauso wie der Staat offenbar Schwierigkeiten hat, sich da stärker einzumischen, das einzufordern, auch die Kirchenmitglieder, also das Kirchenvolk selber, bislang zu zurückhaltend gewesen, Frau Lackmann?
Also ich denke mir, dass es, als die ersten Vorwürfe wirklich kamen, also wirklich auch an die Öffentlichkeit kamen, Anfang des 21. Jahrhunderts, dass Menschen wohl wussten, in meiner Gemeinde ist mal sowas passiert. Also ich kenne eine Gemeinde. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in der Kirche flächendeckend passiert. Und man muss dazu auch sagen, dass die Sensibilisierung für dieses Thema in Deutschland auch, was die staatliche Seite angeht, ja auch noch nicht so alt ist. Also wenn ich mich richtig erinnere, waren die ersten Aha-Erlebnisse in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass auch geguckt wird, welche sexuelle Gewalt in Familien zum Beispiel passiert, wer übergriffig wird und so weiter. Das war also auch, denke ich mir, für den deutschen Staat, also für die Gesellschaft, noch nicht so sicher. Und eben halt, wenn man sagt, dass also den Betroffenen nicht geglaubt worden wäre, hätten sie es gesagt, dann denke ich mir, dass das richtig ist. Ich weiß nicht, ob ich es geglaubt hätte, wenn meine Tochter mir sowas erzählt hätte. Denn die Kirche war für uns ja doch ein Gebiet, wo so etwas, wo Straftaten im Grunde genommen nicht passieren sollten und wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass dort Straftaten passierten.
Ja, das war Annegret Lagmann von der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche. Sie diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur unser Thema heute: Missbrauch in der katholischen Kirche, Schuld und Sühne? Fragezeichen. Professor Michael Seewald von der Universität Münster ist mit dabei, Jörg Heinrich vom Opferverein Eckiger Tisch Bonn und Christiane Florin, Redaktion Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk.
Ich wollte noch mal eben zum Staatlichen sagen. Also erstmal denke ich, muss man auch die Gesetzeslage und dazu sehen, welche Rechte hat wirklich eine Staatsanwaltschaft, irgendwo reinzugehen, in diesem Falle. Wer ist anzeigepflichtig, wer zeigt an? Also es sind keine anzeigepflichtigen Straftaten, das hat der Staat ganz bewusst so gemacht. Und da ist natürlich immer die Frage, wie komme ich dann dazu, dass ich darf als Staat, dass ich zugreifen darf? Ich will den Staat damit nicht schützen. Aber auch in dieser staatlichen Geschichte, jetzt in dieser neuesten Missbrauchgeschichte, wo 31 Kinder missbraucht worden sind auf einem Zeltplatz, sind die Unterlagen verschwunden. Ja. Man kann es sich nicht vorstellen.
Ein ganzer Koffer aus einem Polizeirevier.
Ja.
Lassen Sie uns noch mal jetzt ganz nochmal auf diese Missbrauchsstudie kommen und die Frage, wie die Staatsanwaltschaften nun tätig werden können. Aufgrund der Studie als Anfangsverdacht ist ja, Frau Florin, Sie können das sicher genauer uns erklären, eine Anzeige gestellt worden.
Ja, aber da haben die Generalstaatsanwaltschaften oder Staatsanwaltschaften ja sehr unterschiedlich reagiert. Manche haben das ja eingestellt und haben gesagt, diese Studie ist nicht dazu geeignet, einen Anfangsverdacht zu begründen. Man kann da nicht Tatort, Tatzeit erkennen, also so ganz simple Dinge. Und das war ja auch gar nicht der Auftrag der Studie. Also das war auch nicht im Sinne der Auftraggeber, sondern in der Studie ist alles anonymisiert. Wir haben es gerade schon angesprochen, die Wissenschaftler haben nicht die Akten direkt in den Händen gehabt, sondern haben mithilfe von Fragebögen die Akten auswerten lassen, aber die Akten haben nicht den kirchlichen Raum verlassen. Und alles ist anonymisiert, also es geht ja so weit, dass sie auch nicht erkennen, in welchen Bistümern, von welchen Bistümern da zum Beispiel die Rede ist.
Wie kann man dann denn die Kirchen mit einer Offenlegungspflicht
bringen? Naja, die Kirchen haben ja Bistümer auch danach Akten der Staatsanwaltschaft übergeben, aber alles auch noch mit Pressemitteilung versehen, so als großen Akt, aber das haben die sozusagen erstmal mehr oder weniger freiwillig oder auf öffentlichen Druck hin gemacht. Aber dass sie strafbewehrt die Kirchen zur Herausgabe von Akten zwingen können oder bewegen können, den Zustand haben wir nicht. Und das Problematische ist ja wirklich, dass hier ja ein Bereich völlig unkontrolliert ist. Nicht? Wenn Sie wenn Sie bei der Kirche Anzeige erstatten, bei der Glaubenskongregation, dann kann es Ihnen ja passieren, dass Kontrollierte und Kontrolleure dieselben sind. Und das, finde ich, ist dieser Knackpunkt, dass doch jemand von außen da drauf schauen muss, dass die Institution nicht über sich selber befinden kann.
Professor Seewald, ist das auch ein Problem, dass in den Bistümern, bleiben wir mal jetzt im deutschen Bereich, durchaus unterschiedlich gehandhabt wird und die Bischöfe ein unterschiedliches Interesse an Aufklärung haben?
Die Bischöfe sind kirchenrechtlich je für sich zuständig für ihre eigenen Bistümer und es ist ganz schwer, auf Ebene der Bischofskonferenz einheitliche Regeln zu finden nach derzeitiger Rechtslage. Das hat man ja letztes Jahr gesehen, wo es um die Frage nach Kommunion für wiederverheiratet Geschiedene ging, also ein Thema, das in seiner Brisanz weit, weit von dem entfernt ist, was jetzt die Diskussion um Missbrauch mit sich bringt. Und selbst bei diesem Thema haben sich die deutschen Bischöfe ja völlig unfähig gezeigt, einheitliche Lösungen zu finden. Und das gilt natürlich erst recht für ein Thema wie Missbrauch, das den Bischöfen in ihrem sakralen Selbstverständnis gefährlich werden kann, sodass wir am Ende natürlich einen Flickenteppich in Deutschland haben, an verschiedenen Orten ganz unterschiedlich mit ein und denselben Problemen umgegangen wird.
Brauchen wir also jetzt zum Beispiel ein Signal von der Missbrauchskonferenz in Rom, dass der Papst die Direktive ausgibt, alle Diözesen müssen aufklären und mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten. Aber wie sie das dann machen, müssen sie selber ausgestalten?
Das ist das Problem. Also die Frage ist, reicht eigentlich ein Signal oder müsste der Papst nicht konkrete Maßnahmen ergreifen? Der Papst ist ja von den Personen, die sich jetzt in Rom zu diesem Gipfel treffen, der Einzige, der wirkliche Entscheidungsmacht hat. Die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen haben für sich genommen ja keine Entscheidungsmacht. Der Papst ist aber nach geltender lehramtlicher Ansicht der oberste Gesetzgeber und zugleich auch der oberste Gerichtsherr der Kirche, sodass der Papst, wenn er wollte, durchaus effektive Maßnahmen erlassen könnte.
Aber er kann sie dann ja nicht durchsetzen, ne? Also noch alle selber umsetzen, Frau Lackmann.
Ja, aber sicher könnte er sie durchsetzen. Aber ich denke, das, was die deutschen Bischöfe hier schon gemacht haben an Richtlinien und was also im Vorfeld, das ist im Grunde genommen das, was jetzt auch in diese Konferenz eingeflossen ist. Und das kann jeder Bischof im Grunde genommen selber machen. Die Diskussion, die ja jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in den USA ist oder in Australien, aber hier in Deutschland vor allem geführt wird, ist ja tatsächlich, dass wir in der Kirche einen Strukturwandel herbeiführen müssen. Von einigen Bischöfen, von vielen Bischöfen. Nicht von allen, aber das natürlich können die deutschen Bischofskonferenzen oder die nationalen Bischofskonferenzen gar nicht. Dafür muss es ja weltkirchlich weit in Rom eine Entscheidung geben. Und ich denke, die Diskussion ist gut. Wir selbst von unten führen sie seit mehr als 30 oder 40 Jahren und freuen uns, dass sie jetzt da oben angekommen ist. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass es durchaus noch ruhig 20, 30 Jahre dauern kann, bis es irgendwo angekommen wird, dass es einen Konsens gibt dazu.
Jahrzehntelanger Prozess, der dann losgehen müsste. Aber wäre es nicht wichtig, Frau Florin, dass der Papst im Grunde zum Beispiel der Deutschen Bischofskonferenz die Freiheit gibt, dann den Strukturwandel, den Frau Lagmann gerade angesprochen hat, in Gang zu setzen? Mehr Demokratisierung, mehr Einbindung des Kirchenvolks.
Ja, also die Deutsche Bischofskonferenz, die liegt ja nicht nur in der Frage der Kommunion für protestantische Ehepartner, Ehepartnerinnen in einem doch öffentlich auch ausgetragenen Konflikt, sondern ja auch hier in dieser Frage der sexualisierten Gewalt. Für mich von außen betrachtet erscheint diese Bischofskonferenz überhaupt nicht mehr handlungsfähig, nicht? Wenn man sich nicht mal, das stand ja vor einer Woche in der Zeitbeilage Christ und Welt, wenn man sich nicht mal auf so eine Tischvorlage einigen kann, die so ganz sanft Reformen andeutet, also wenn man sich nicht einmal auf diesen Kurs einigen kann, da weiß ich nicht, worauf sie sich überhaupt verständigen können. Es gibt in der Bischofskonferenz viele verschiedene Lager. Es gibt ja auch Bischöfe, die sagen, wenn wir hier über Reformen sprechen, dann ist das ein Missbrauch des Missbrauchs. Das sagt zum Beispiel der Bischof aus Regensburg, also diese Überhöhung der nationalen Bischofskonferenz. Und so sagen, ja, die können das lösen. Also beim Blick auf die Deutsche Bischofskonferenz bekomme ich da Zweifel. Interessant finde ich aber auch, dass der Papst, also ich meine, ich erinnere mich noch an Päpste meiner Jugend, Johannes Paul II., denen also eine ziemlich absolute Machtfülle zugesprochen wurde. Wenn wir uns an die schwangeren Konfliktberatungen hier in Deutschland erinnern, hat der Papst gesprochen und die Deutschen mussten dann folgen. Jetzt haben wir offenbar einen Papst, der irgendwie, ja, der alles Mögliche versucht, was anstößt, aber die Truppe folgt überhaupt nicht.
Frau Lackmann dazu? Ja, die Truppe folgt nicht, das Kirchenvolk, was macht das?
Naja, wir sind ja hier in Münster und ich habe mich unheimlich gefreut, als ich gehört habe, dass in Münster Frauen zu einem Kirchenstreik aufgerufen haben. Und ich habe gesagt, naja, toll, endlich. Ich wünsche diesem Streik eigentlich auch einen internationalen Erfolg. Denn ich denke mir, anders kann das Kirchenvolk nicht klar machen, wie betroffen es auch von der ganzen Situation in der Kirche ist und dass es einfach auch Angst hat, dass diese Kirche vor die Wand fährt. Und, aber wenn ich zum Beispiel gucke, es gibt Fragen, es gibt Wünsche, die wir haben, die eigentlich nur weltweit gelöst werden. Und wenn ich dann jetzt afrikanische Bischöfe sehe, die also wirklich da überhaupt gar keine Einsicht und gar keinen Sinn haben und dann auch sagen, also wir müssen aber auch die Barmherzigkeit der Kirche für die Täter hervorholen, das denke ich mir, hoffe ich mir, ist in Deutschland nicht mehr der Fall. Aber um wirklich diesen Konflikt zu lösen, müssen wir auch eine weltweiten Blick auf diese Sache werfen. Und das ist ja auch der Sinn jetzt der Konferenz in Rom.
Ne? Klar,
aber nur müssen wir natürlich auch sagen, gut, welche Auswirkungen hat denn diese Konferenz auf uns?
Richtig, und das muss ja dann auch hier umgesetzt werden. Geben Sie uns einen kleinen Einblick in die Seelenlage der deutschen Katholiken. Verzweifelt angesichts des Klerus?
Man sieht ja allein daraus, wie viele Menschen in den letzten 10 Jahren die Kirche verlassen haben. Offiziell. Wir haben ja in Deutschland dieses Privileg, dass wir offen zum Amtsgericht gehen können und sagen können, wir wollen das nicht mehr mittragen. In Frankreich kann ich sowas nicht. Und daran müssen eigentlich die deutschen Bischöfe wirklich sehen, wie aufgebracht auch die Gläubigen in der katholischen Kirche in Deutschland sind. Und sie müssten da vielleicht auch dem Ruf dieser Gläubigen folgen, die deutlich sagen, also wenn sich in der Kirche nichts ändert, dann sehe ich keine Chance mehr für diese Kirche.
Passiert aber nicht, Frau Flöhn?
Ja, ich bin nicht der Ansicht, dass das Kirchenvolk, ich sag mal so eindeutig auch auf der Seite der Betroffenen, der Missbrauchsopfer ist, sondern das Kirchenvolk ist auch gespalten. Ja. Natürlich gibt es die, die seit Jahrzehnten kämpfen für all diese Reformthemen, die auch etwas müde gekämpft sind und jetzt verzweifelt sind. Also ich habe noch nie so oft die Frage gehört, soll ich noch in der Kirche drin bleiben? Und zwar bei Leuten aus dem innersten engagierten Kern, die sich jetzt eben diese Frage stellen und sagen, so, jetzt reicht es. Aber viele eben doch noch drin bleiben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, und diese Gruppe ist nicht so klein, die sagt, na ja, 95% der Priester sind doch in Ordnung, in unserer Gemeinde ist das doch in Ordnung, nur komm doch nicht immer mit dem Thema Missbrauch, die Kirche tut doch so viel Gutes und so viel engagieren sich für die Armen und für die Bedrängten, komm, ist doch schon gut. Ich habe nicht den Eindruck, dass von unten ausschließlich Druck kommt, sondern Klerikalismus hat immer ja zwei Seiten. Sie haben auch noch genug, die diese Kleriker bewundern und die über die Institution katholische Kirche nichts kommen lassen wollen. Erst recht, wenn der Druck von außen durch die Medien vor allem hoch ist.
Und deshalb ist es ja auch so, wenn in einer Gemeinde so eine sexuelle Gewalt veröffentlicht wird, eines Priesters veröffentlicht wird, dass die Gemeinde auch gespalten ist.
Manche ketten sich ans Pfarrheim, damit der Priester bloß bleiben kann.
Bloß bleibt. Ich habe erlebt, dass derjenige, der den Priester angezeigt hat, der Diakon gehen musste. Auch gehen musste.
Eine besondere Perfidie. Ist das ein, Herr Heinrich, und auch an Sie, Herr Seewald, die Frage, ein Lackmustest für die Kirche, wie sie jetzt mit diesem Missbrauchsskandal umgeht? Was daraus abgeleitet wird, für Konsequenzen gezogen werden, ob man miteinander ins Gespräch kommt, die Opfer in den Blick nimmt und ernst nimmt?
Aus katholischer Sicht kann ich das sehr schwer beurteilen. Ich bin selber nicht katholisch, ich bin evangelisch, war als evangelischer Schüler im Aloysius-Kolleg und habe von daher auch ein anderes Kirchenverständnis als vielleicht katholisch getaufte Christen das haben.
Herr Seewald, was meinen Sie?
Ich nehme diese Ermüdungserscheinungen bei vielen Menschen, von denen Frau Florin gesprochen hat, selber auch wahr. Und ich habe den Eindruck, dass das Bild und das Image der Kirche in der Öffentlichkeit schon in einem Zustand ist, in dem sich ganz schwer noch die Energie aufbringen lässt, irgendetwas zu skandalisieren. Also es sind ja in den letzten Monaten eigentlich ganz unglaubliche Vorgänge an die Öffentlichkeit gekommen, wie mit Theologen umgegangen wird, welcher Methoden sich kuriale Behörden bedienen, um Menschen zum Schweigen zu bringen, die einfach Ansichten vertreten, die der Kurie nicht gefallen. Das sind ja ganz unglaubliche Dinge an die Öffentlichkeit gekommen, die aber den Sturm der Entrüstung, den man eigentlich erwarten würde für Vorgänge wie Zensur zum Beispiel, überhaupt nicht mehr ausgelöst haben. Und ich denke, dass das Ermüdungserscheinungen vieler Menschen sind, die sich über ihre Kirche nicht mehr aufregen können, weil sie die Energie dazu nicht mehr aufbringen. Und das ist natürlich ein hochtragischer Zustand für die Kirche, der langfristig dazu führen könnte, dass die Menschen einfach sagen, was soll ich noch in dieser Kirche?
Ja, aber vielleicht ist das auch genau dieser Unterschied, dass nicht nur der Klerus abgehoben ist von dem Kirchenvolk, sondern auch die Lehre. Wenn ich in unsere Gemeinde gucke, ich glaube nicht, dass sich da jemals irgendjemand dafür interessiert hat, also von den normalen Gemeindemitgliedern, ob irgendein Lehrender gemaßregelt wird oder ob irgendeine Frau ihr Nil Obstadt nicht bekommen hat, weil sie einfach feministisch-theologisch arbeitet. Also da denke ich mir, ist es wirklich so in der Kirche, die doch noch in die Kirche gehen, die dort noch bleiben, die dort noch arbeiten, sind in der Regel schon Menschen, die sich in ihrer Gemeinde wohlfühlen, die sich mit ihrem Pfarrer oder dem zuständigen Priester gut verstehen und die interessiert im Grunde genommen Theologie nicht. Und alles, was im Schlafzimmer passiert, das muss ich der Kirche nicht sagen.
Aber es geht doch nicht um Theologie. Ich würde Professor Seewald zustimmen. Die moralische Fallhöhe der Kirche ist doch gar nicht mehr da, um irgendetwas skandalisieren zu können. Man geht im Grunde davon aus, es ist einfach so. Wenn ein Theologe etwas Unliebsames sagt, dann ist es eben so. Dann verliert er die Lehrerlaubnis oder man impft ihm schon ein, vorauseilend gehorsam zu sein, damit er schon gar nicht zu Themen arbeitet, die irgendwie in Konflikt mit dem Lehramt kommen können. Und beim sexuellen Missbrauch ist es auch so, dass das Gros, glaube ich, der Gesellschaft, der Kirche schon gar nicht mehr unterstellt, dass sie sowas wie Aufklärung wollen könnte oder dass sie dazu in der Lage ist. Und im Windschatten dieses Ja, Desinteresse wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ich nehme schon wahr, dass auch der öffentliche Druck im Vergleich zu 2010 zum Beispiel nachgelassen hat. Mhm. Also im Windschatten dieser eigentlich nicht mehr Skandalisierbarkeit passieren natürlich trotzdem noch unglaubliche Dinge, die ich als Machtmissbrauch bezeichnen würde und die man einfach nicht unkontrolliert lassen kann.
Nun sind ja gerade in den vergangenen Wochen noch die Informationen noch über den Missbrauch der Nonnen noch mal wieder in die Presse gekommen. Jetzt die Konferenz in Rom, die das ganze Thema ja auch mal wieder kulminieren lässt. Was mich geradezu überrascht und auch etwas entsetzt hat, das war die Schilderung von Dagmar Wagner, die als Nonne missbraucht worden ist in Rom, nun inzwischen nicht mehr im Orden ist, die gesagt hat, wie lange es gebraucht hat, dass ihr ein Kirchenvertreter, der Kardinal von Wien, gegenübergesessen hat, ihr zugehört hat und gesagt hat, ich glaube Ihnen, und zwar in eine Fernsehkamera hinein. Herr Heinrich, das ist ja nur der allererste Schritt. Da ist ja noch nichts aufgearbeitet, da ist nicht über Prävention gesprochen. Wir sprechen hier auch über Sühne mit dem Fragezeichen in unserem Sendetitel. Das ist alles noch nicht gelaufen und wir sind immer noch an diesem Punkt, dass die Opfer bitten müssen, glaubt uns doch.
Ich hatte die Erfahrung gemacht, nach 2010, wo die Sachen hochkamen, es wurde ja im Zusammenhang mit dem Aloysius-Kolleg schon vorher, also das Thema Missbrauch war vorher schon in der Luft. Es gab ein Buch über das Aloysius-Kolleg, was einige Jahre vorher erschienen war, Sacropop von Miguel Abrantes-Ostrowski, der diese Sachen etwas verklausuliert in diesem Buch schon thematisiert hatte. Also es lag in der Luft. Und in der Rückschau empfinde ich dann auch das Verhalten der Jesuiten den Missbrauchsopfern gegenüber als eines, was man oft in dem Zusammenhang vorfindet, wenn Dinge wirklich so virulent sind und das Licht der Öffentlichkeit erblicken, dass das dann auch nicht mehr zu verhindern ist, dann gibt man es natürlich zu. Insofern hat man uns auch geglaubt. Wobei im Nachhinein noch wieder über andere Fälle gesprochen wurde, von Leuten, die sich jetzt im Nachhinein noch gemeldet haben, da ist der Aufklärungswille eigentlich gar nicht da. Das Aloysius-Kolleg hatte dann diese Aufklärung in Auftrag gegeben, die Professorin Julia Zinsmeister durchgeführt hat, Professorin der Fachhochschule Köln, die auch mit Unterlagen arbeiten durfte, die er der Orden zur Verfügung gestellt hatte. Was sie alles gesehen hat, was sie nicht gesehen hat, wissen wir nicht. Und damit war das Thema dann auch für das Aloysius-Kolleg weitgehend bearbeitet. Diese Untersuchung war da. Es hätten Leute die Möglichkeit gehabt, sich da zu melden. Und danach wollte man eigentlich die Aufklärung nicht mehr weiter betreiben, sondern möchte jetzt, das ist die erklärte Aussage der jetzigen Kollegsleitung, in die Zukunft schauen. Also nicht länger über vergossene Milch diskutieren.
Haben Sie die Befürchtung, und auch diese Frage bitte wieder in die Runde, dass indem man nun einmal zugegeben hat, dass das Problem da ist, man dann wirklich in die Zukunft schauen wird und schnell weitergeht und eben die ganze Aufklärung überspringen möchte?
Ich habe das Gefühl, dass man da nicht wirklich tief interessiert ist, das Unterste nach oben zu kehren. Und
weil das Thema zu groß und zu existenziell ist für die Kirche?
Ich vermute, das ist ein Thema, was groß und existenziell ist für die Kirche und auch für die Gesellschaft. Da kommen wir, glaube ich, in Bereiche, die die Grundfeste unserer Gesellschaft berühren, weil Missbrauch kommt ja nicht nur im kirchlichen Zusammenhang vor, sondern auch in allen anderen möglichen Zusammenhängen,
wo Menschen zusammenleben. Sind.
Genau.
Ja. Naja, entschuldigen.
Frau Florin, bitte.
Ja, ich glaube, es sind nicht nur die Grundfesten der Kirche, es sind vor allem ja auch die Spitzen der Kirche betroffen. Also so langsam gehen, Franziskus ja ein bisschen polemisch formuliert, die Kardinäle aus. In Australien, Pell, ja, vor Gericht, in Frankreich vor Gericht. Am vergangenen Wochenende wurde ein Kardinal laisiert, also Höchststrafe zum ganz normalen Gläubigen degradiert. Also da sieht man ja, welche Hierarchieebene das erreicht hat. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich eine solche hierarchiebewusste Institution wie die katholische Kirche wirklich leisten wird, das in allen Ebenen, in der ganzen Tiefe zu erforschen. Denn dann müsste man doch sagen, ja, irgendwie hat der Heilige Geist nicht so geweht, wie er sollte. Irgendwie war der nicht Stellvertreter Gottes. Da ist doch irgendwas grundlegend falsch. Und die Frage des Gewissens, die möchte ich schon gar nicht ansprechen, wo eigentlich in der ganzen Sache das Gewissen geblieben ist bei denen, die die Taten begangen haben und die sie vertuscht haben.
Wie ist dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen? Ist das nicht auf alle Zeiten kaputt?
Ich glaube, diese Frage, das gewinnt man halt nicht zurück, indem man versucht, Vertrauen zurückzugewinnen. Ich glaube, das ginge ja nur, indem wirklich ein Schnitt gemacht würde, indem Leute wirklich sagen, so, ich verzichte jetzt auf Macht und nicht noch, wie wir es jetzt beobachten, weiter versuchen, die Deutungshoheit und auch die Hoheit über die Akten zu behalten.
Herr Seewald, Demokratisierung der Kirche, ist das ein Widerspruch in sich oder wäre das der Weg?
Ich glaube nicht, dass Demokratisierung der Kirche ein Widerspruch in sich wäre. Wir hören ja häufig dann von amtskirchlicher Seite den Satz, die Kirche ist keine Demokratie. Daran ist vielleicht etwas wahr, aber vieles auch falsch. Denn der Satz erweckt ja den Eindruck, dass eine Demokratie so eine moralisch beliebige Veranstaltung ist und in der Kirche alles von vornherein klar ist und nichts irgendwie ausgehandelt wird und alles dem Bereich des politischen entzogen wäre. Und das ist ja nicht der Fall, sondern auch die Kirche muss sich dem Umstand stellen, dass sie Machtkontrolle braucht, weil sie mit massivem Machtmissbrauch in ihren eigenen Reihen konfrontiert ist. Und das ist eine Entwicklung, die die Kirche dringend durchlaufen muss, dass man an die Stelle dieser Sakralisierung von Macht, die ja sich dann sozial als eine Form von monarchischer, autoritärer Macht niederschlägt, dass man an diese Stelle eine effektive Kontrolle von Macht setzt, die Amtsträger auch zur Rechenschaft für die Art ihrer Amtsführung zieht.
Wenn man den Umstrukturierungsprozess in den Gemeinden im Augenblick betrachtet, es werden überall Großgemeinden geschaffen, die zusammengeschlossen werden, neue Strukturen werden gebaut. Wäre das jetzt ein Punkt, wo man diese Demokratisierung umsetzen könnte, Frauen als Geschäftsführer solcher Großgemeinden einsetzen, zum Beispiel, wo stärker kontrolliert wird und wo die Kirche sich an die Spitze eines Prozesses setzen würde, wo Menschen wieder geschützt werden vor solchen Auswüchsen, auch um Gottes Willen?
Also ich würde nicht pauschal von Demokratisierung sprechen, sondern von Partizipation und Machtkontrolle. Das sind, denke ich, die entscheidenden Merkmale, um die es gehen muss. Und wenn wir uns diese Strukturen, die jetzt in der einen oder anderen Form in allen Bistümern in Deutschland ablaufen, anschauen, dann stellen wir aber fest, dass sie gerade nicht in diese Richtung gehen, sondern diese Strukturreformen bewegen sich häufig an der Frage, wie viele Amtsträger gibt es eigentlich noch und wie muss die Struktur um die Amtsträger, die es noch gibt, herumgebaut werden, damit die Amtsträger weiterhin die Kontrolle über alle Dinge behalten. Also ich sehe in den derzeitigen Strukturprozessen eigentlich keine große Bewegung in Richtung Partizipation und Machtkontrolle.
Müsste das auch aus Rom kommen, da umzuschalten?
Das weiß ich
oder
nicht.
Was könnte zum Beispiel die Deutsche Bischofskonferenz machen?
Also die Deutsche Bischofskonferenz kann, glaube ich, gar nichts machen, weil sie heillos zerstritten ist und sich auf die grundlegendsten Dinge einfach nicht mehr einigen kann. Und diese Strukturfragen fallen natürlich in den Kompetenzbereich jedes einzelnen Bischofs. Was Rom aber durchaus machen könnte, ist starke Signale und Anforderungen an die Bischöfe zu stellen, Veränderungen in Richtung Partizipation und Kontrolle durchzuführen. Denn wir haben ja bei einigen Bischöfen in Deutschland auch eine kategorische Verweigerungshaltung. Also der Missbrauch wird auf allerlei Ursachen zurückgeführt, solange er nicht an die Grundfesten des eigenen sakralisierten Systems heranreicht.
Braucht Christiane Florin, Sie dürfen alle gleich noch schnell mal was sagen, braucht der Papst, wenn er denn sich zu so etwas entscheidet, durchaus Unterstützung von den Staaten, den Regierungen, den Justizministern, aber auch zum Beispiel von den Vereinten Nationen, die auch Hilfe angeboten haben bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle?
Ja, das ist eine lustige Vorstellung oder eine traurige Vorstellung, dass was heißt Hilfe? Ich würde schon eher das Wort Kontrolle verwenden. Ich finde, die Kirche muss kontrolliert werden, von wem auch immer, aber jedenfalls von jemandem von außen, der demokratisch legitimiert ist. Sonst geht das nicht. Ne? Und zu dieser Frage der Demokratisierung, es wäre ja zum Beispiel möglich, oder ich wüsste jedenfalls nicht, was dagegen spricht, dass sich Bischöfe auf eine Selbstverpflichtung einlassen, was die Beteiligung von Laien angeht. Interessant ist ja auch das Urteil, die Entscheidung zum Arbeitsrecht. Bischöfe könnten ja auch von sich aus sagen, okay, wir verzichten jetzt auf diese Bestimmungen im Arbeitsrecht, auf diese besonderen sittlichen Anforderungen, die wir an katholische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen. Ich glaube, da wäre schon einiges möglich, was ich als Machtverzicht bezeichnen würde, aber hat bisher noch keiner gemacht.
Frau Lackmann, katholische Kirche kontrollieren, wird das helfen?
Ich würde jetzt dann vielleicht auch mal in unser Grundgesetz gucken und mal schauen, was wir mit dem Artikel 140 machen, der sich ja auf die Weimarer Verfassung noch beruft und aufgrund dessen die Kirche ihre Angelegenheiten selber regelt und aufgrund dessen sie auch selber ihr Personal beruft. Also ich denke mir, das ist auch eine Sache, die vom Staat aus geleistet werden kann, vor allen Dingen, weil auch der Artikel 140 in unserem Grundgesetz unter den vorläufigen Gesetzen steht und das jetzt schon seit 60 Jahren, 70 Jahren. Aber worauf ich noch einmal zurückkommen wollte, die Frau Florin, Sie sagten eben zu dem amerikanischen Kardinal McGarrick, der ist in den Laienstand als Strafe, in den Laienstand zurückversetzt worden.
Ja, so
worden.
Ist die Binnenkirchliche.
Man muss sich die Perversität mal vorstellen. Die größte Strafe für einen Priester oder für einen Kardinal ist, in den Laienstand zurückversetzt zu werden. Wo sind wir denn? Wer sind wir denn?
Ja, aber dazu würde ich sagen, also die Pointe dieser Sache ist ja die Entlassung aus dem Klerikerstand. Und das ist sozusagen keine weltlich ausreichende Strafe, das ist überhaupt keine Frage. Aber im innerkirchlichen Sanktionssystem ist die Entlassung eines Klerikers und eines Klerikers, der Erzbischof und Kardinal ist, die Entlassung aus dem Klerikerstand schon eine sehr scharfe Sanktion.
Ja, natürlich, das verstehe ich durchaus.
Weil, damit der Machtverlust zementiert ist und sichtbar ist. Ne?
Ja, aber dennoch, ich meine, man stellt ihn dann auf die Ebene eines Laien. Ja. Das darf man nicht vergessen. Er stellt uns auf unsere Ebene.
Ja, ich denke mal, Entschuldigung, was Demokratisierung der Kirche angeht, das ist vielleicht sehr hochgegriffen, was die katholische Kirche angeht. Die evangelische Kirche hat ja weitaus demokratischere Strukturen und lebt damit eigentlich auch schon seit Jahrhunderten ganz gut. Wenn man ins Alltägliche zurückgeht, da könnte auch von staatlicher Seite könnten Regeln erlassen werden für den Betrieb von Schulen, von Internaten. Was darf da passieren? Welche Strukturen darf es da geben? Wie können die kontrolliert werden von Jugendämtern? Was weiß ich, müsste man dann sehen. Das Thema Sühne, darüber haben wir auch noch nicht gesprochen. Entschädigung wäre dann auch noch so eine Sache. Wenn Entschädigungsleistungen, die im Falle von justiziablen Missbrauch vorkommen, so hoch wären, wie es beispielsweise in den USA der Fall ist, dass die Kirchen wirklich ein empfindliches finanzielles Risiko eingehen, wenn sie in ihrem Zusammenhang da nicht den Daumen drauf haben, würde sich vielleicht auch was ändern. Geld ist oft ein ganz guter Hebel, um Veränderungen durchzusetzen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt so hoch ansetzen muss, dass man der Kirche andere Strukturen vorgeben muss für ihre innerkirchlichen Zusammenhänge, gleich eine Demokratisierung, Entmachtung des Papstes, was weiß ich. Sondern ich glaube, man kann auf einer unteren alltäglichen Ebene schon Mittel und Wege finden, die Kirchen in besserer Weise zu kontrollieren, als das bisher der Fall war.
Bußgeldkatalog.
Ja, und ich glaube, man muss eben auch aufpassen, dass sozusagen dieser Reformprozess nicht zum Hauptthema wird, wohingegen eben die Forderungen vieler Betroffener nach ganz konkreter Hilfe, und dazu gehört ganz wichtig die Entschädigung, so unter den Tisch fällt. Also man darf das eine auch nicht gegen das andere ausspielen, aber die Gefahr sehe ich im Moment. Denn wenn wir jetzt anfangen mit Zölibat, Sexualmoral, also das sind so endlos Themen, aber viele Betroffene haben doch ganz konkrete Forderungen und die wichtigste ist, glaube ich, die Entschädigung und die Kirche redet sich ganz gerne damit raus, dass man das Leid ja nicht in Geld aufwiegen kann.
Aber man kann ja das eine tun und das andere nicht lassen.
Ja, aber Sie sehen, so wenn so Debatten so ganz polarisiert verlaufen, dann ist es ja, dann entsteht oft so eine Entweder-oder-Situation. Nein, man muss im Moment ganz vieles gleichzeitig angehen bei diesem Thema.
Christiane Florin war das von der Redaktion Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Sie diskutierte mit uns im Wortwechsel zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche, Schuld und Sühne, Fragezeichen. Mit dabei Professor Michael Seewald, Dogmatiker von der Universität Münster, Jörg Heinrich vom Opferverein Eckiger Tisch Bonn und Annegret Lagmann von der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche. Ich danke Ihnen fürs Teilnehmen, fürs Diskutieren. Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Kolkmann.